Jetzt ganz zu Beginn. Jetzt stellt euch vor, ihr kriegt einen hohen Besuch. Was wäre jetzt für euch zum Beispiel so ein hoher Besuch, wo ihr sagt, wow, boah, da müsste ich jetzt irgendwie speziell vorbereiten und keine Ahnung, was euch so richtig ein wenig in Unruhe bringt, dass wirklich alles am Ende klappt. Was wäre das für euch so? Bürgermeister, Bundestagsabgeordnete, wobei die mittlerweile auch in keinem so besonders guten Licht stehen. Königin Elisabeth, ja, auch nicht. Oder zum Teil ja. Also irgendeine wichtige Person, wo sagt, Mensch, wow, oh, da, wenn die jetzt kommt, da lege ich mich jetzt ganz besonders ins Zeug. Die kommt, es sind andere Gäste auch noch da. Und jetzt, du weißt, okay, diese Person, die mag ganz besonders gern Hähnchen. Ja, also wenn man mir eine Freude machen will, also ich liebe zum Beispiel gebratene Hähnchen. Also wirklich wahr. Also ich mag das sehr, sehr gern. Ich könnte die 2-3 Mal die Woche essen. Ja, ehrlich, ohne Schmarrn. Wenn es gut gemacht ist natürlich. Ne? So, jetzt kommt die zu euch und ja, die anderen Gäste sitzen auch da. Und komischerweise, dieser Ehrengast, der wundert sich ja, warum bekomme ich jetzt nichts zum Essen? Alle anderen, die sind ja schon am Essen. Ja, und ist ja schon fast ein wenig ärgerlich und will langsam gehen. Und dann kommt der Gastgeber und sammelt, sagen wir, die Reste der anderen so nacheinander ein. Und jetzt stellt er seinem Ehrengast dieses Essen hin. Diese Knochen, abgekieften Knochen, die kriegt der Ehrengast plötzlich serviert. Was glaubt ihr, wie der reagiert? Oder wenn ihr dieser Ehrengast wärt, wie würdet ihr reagieren? Ihr würdet wahrscheinlich einen hochroten Kopf kriegen, vor lauter Wut, und würdet sagen, zu dem werde ich im Leben nicht mehr gehen, die Freundschaft ist gestrichen, ich wünsche dir ein schönes Leben. Ja? Aber Gott hat genau diesen Eindruck von dem Volk Israel. Und ich möchte jetzt einfach mal den Text lesen, um den es heute geht. Und zwar steht er in Maleachi 1 und dort ab Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht ehrt seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr, der Herrscher, zu euch. Ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet, doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Und er sagte, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bringt es doch eurem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben? Oder Bürgermeister könnte man auch sagen. Wird er dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscher. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn es so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscher. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen. Und an einem Opfer aus eurer Hand habe ich keinen Wohlgefallen. Denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar eine reine Opfergabe. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr, der Herrscher. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden. Und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe, welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr, der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei, und das Lahme und das Kranke bringt ihr die Opfergabe. So soll ich Gefallen an dem haben, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr. Aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier, und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein verdorbenes. Denn ein großer Gott bin ich, spricht der Herr, der Herrscher. Und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Habt ihr verstanden? Da sagt er, wenn ein Statthalter kommen würde und ihr, ja, und was macht man dann? Dann schlachtet man das beste Kalb, das man hat, oder das beste Schaf, und serviert ihm das, um ja gut angesehen zu werden. Und wenn es darum ging, eine Opfergabe zu bringen, die im Tempel für den lebendigen Gott geopfert werden soll, ja, da hat man dann plötzlich ein Krankes genommen, ein Blindes, ein Lahmendes, halt einfach ein Tier, was unrein war in den Augen Gottes. Und hat gedacht, naja, für Gott ist das gut genug. Im Grunde genommen möchte ich zu dem Bild, was ich am Anfang gesagt habe, nochmal kurz zurückkehren. Eben, es kommt ein Ehrengast zu euch. Und da wäre es genauso, wie wenn er ihm diese, sage ich jetzt mal, die Reste, die Knochen, wo noch ein bisschen Fleisch dran ist, wenn er ihm die einfach servieren würde. Genau so wäre es. Und so sind die mit Gott umgegangen. Und ich möchte einfach meine Predigt heute überschreiben: Gott will das Beste und nicht die Reste. Gott, er will, dass wir ihm das Beste, was wir haben, geben. Er wollte, dass das Volk Israel das Beste, was sie in ihrem, was sie zur Verfügung haben, Gott zur Verfügung stellen. Das beste Lamm, das beste Rind, das beste, egal was es ist, aber auf jeden Fall sollten die Gott das Beste geben. Und dann nimmt der Bezug auf Menschen, die nicht an Gott glauben, an die Heiden, und sagt, ja, selbst die Heiden geben mir ein besseres Opfer als ihr dort in dem Tempel. Die Israeliten, ja, sie gaben Gott einfach die Reste, das, was übrig bleibt. Ja, sie haben möglicherweise irgendwann gedacht, komm, wenn ich jetzt das tolle Tier, makellos, keine Ahnung, wenn ich das verkaufe, kann ich doch einen viel höheren Preis erzielen, als wenn das jetzt blind ist, wenn das schon lahmen tut oder sonst irgendwas. Ja, sie haben einfach, ja, sagen wir ganz, wie man so schön sagt, kleinkariert gedacht. Aber Gott, er hat ihnen im Alten Testament, im 3. Mose, schon sehr klare Anweisungen gegeben, wie man damit umgeht. Was für ein Opfer, das er eben haben will. Und darum noch einmal, Gott will von uns das Beste und nicht die Reste. Es geht um die Furcht. Und da bringt er zwei so Beispiele. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Inwiefern ehrt ein Sohn seinen Vater? Die Strickert-Kinder sind jetzt nicht da, darum kann ich jetzt gar keinen Bezug auf die nehmen. Aber was veranlasst ein Kind, den Vater zu ehren? Ja? Das heißt, zum einen fängt es damit an, ja, verhalte ich mich als Vater so, dass man mich ehren kann? Oder verhalte ich mich richtig übel auch meinen Kindern gegenüber? Ja? Wir können davon ausgehen, dass wenn wir Gott als unseren Vater bezeichnen, er mit uns anständig, er mit uns richtig fürsorglich und einfach gut umgeht. Also haben wir jetzt da, können wir jetzt nicht als Ausrede sagen, ja, Gott ist so schlecht zu mir, deswegen brauche ich ihm ja auch nicht die nötige Ehre erweisen. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel Kinder, wie ehrt ein Kind seinen Vater, indem es gehorsam ist? Indem es einfach, wenn der Vater oder die Mutter jetzt in dem Sinn sagt, mach mir bitte mal das oder jenes, dass der dann nicht rummault und am besten noch so richtig die Eltern beschimpft, wie es ja in der Zeit des Teenager-Alters ja oft dann auch der Fall ist. Also ich habe da schon Sachen erlebt, sage ich euch, um Himmels Willen, habe ich gedacht, hoffentlich machen das meine Kinder nicht. Als unsere Kinder noch nicht so alt waren, die haben ihre Eltern angeschrien, die haben, oh, also richtig schrecklich, ehrlich. So, also das habe ich jetzt auch bei den Strickert-Kindern, das kann ich jetzt auch so erzählen, wirklich nie erlebt. So oft wie ich dort war, die waren, ja, dass man nochmal ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, widerspricht. Okay, das kommt schon vor. Aber in der Regel waren die wirklich, haben sie schon auch Dinge befolgt, was die Eltern gesagt haben. Und genau das ist ja eigentlich ist der Sinn, der hier drin steckt. Ein Sohn ehrt seinen Vater, indem er einfach gehorsam ist. Indem er das tut, was er ihm sagt. Indem er einfach auch ihm den nötigen Respekt entgegenbringt. Ja? Und genauso geht es einem Knecht, einem Sklave. Der bringt auch seinem Herrn den nötigen Respekt entgegen, indem er einfach das tut, was er ihm aufträgt. Ja? Und genauso sollten die Priester den Auftrag Gottes ausführen und das tun, was Gott denen aufgetragen hat, nämlich die darauf zu achten, dass das, was Gott in seinem Wort eben gesagt hat, dass eben reine, makellose, anständige, richtig wertvolle Tiere auch Gott geopfert werden sollen. Da waren die eigentlich als Wächter da und sollten darauf aufpassen, dass auch genau diese Tiere geopfert werden. Und was haben die gemacht? Da kam halt mal irgendeiner mit einem lahmen Tier und der dachte, naja, vielleicht fällt es denen gar nicht so auf. Ich mach's jetzt einfach. Und die haben das einfach durchgehen lassen. Und beim nächsten Mal auch wieder. Und beim übernächsten Mal auch wieder. Und dann haben sie so gedacht, naja, gut, okay. Also, wir haben jetzt keinerlei Auswirkungen gemerkt. Gott hat jetzt da auch nicht irgendwie, keine Ahnung, dass jetzt die Ernten schlechter wurden oder so. Denn Gott hat ja im Alten Testament gesagt, wenn ich Gott gehorsam bin, dann wird Segen kommen. Wenn aber jemand Gott ungehorsam ist, dann gibt es Fluch. Und Fluch war oft in Verbindung mit Missernten, mit einfach, dass sie insgesamt, dann kommt der Regen nicht rechtzeitig, dann halt viele, viele Dinge, die einfach dazu beitragen, dass alles funktioniert. Das funktioniert plötzlich nicht mehr. Und so hat Gott einfach gesagt, okay, wenn ihr euch nicht an meine Gebote haltet, dann werde ich den Erdboden verfluchen, dann werde ich dafür sorgen, dass es euch schlecht geht. Und das ist dann auch passiert. Aber zu Beginn ist es eben nicht so gewesen. Die haben eben schlechte Tiere gebracht. Die haben im Grunde mal Gott verachtet. Und die Gebote in somit verachtet. Und haben gedacht, na ja, schauen wir mal, wie Gott reagiert. Und nachdem Gott eben nicht reagiert hat, haben sie weitergemacht. Ja? Und Gott hat irgendwann dann natürlich schon auch eben reagiert, weil sie eben ihm den nötigen Respekt, weil sie ihm eben nicht die nötige Achtung und den Gehorsam, den er fordert, gebracht haben. Interessant ist es zum Beispiel auch, da will ich nur ganz kurz drauf eingehen, allein in diesen Versen, von Vers 6 bis Vers 14, erwähnt er hier siebenmal dieses Wort Herr der Herrscher. Herr der Herrscher, zeigt eigentlich, macht klar, Gott hat eine riesengroße Armee von Engeln hinter sich. Was heißt es? Er möchte einfach damit deutlich machen, wenn ich was sage, wenn ich sage, okay, wenn ihr meine Gebote nicht befolgt, dann wird es Missernten oder irgendwas anderes geben, dann habe ich auch die Kraft und habe auch die Macht und die Mittel dazu, das durchzusetzen. Gott verfügt über die größte Armee, die es je gibt. Und wenn man alle Armeen dieser gesamten Weltbevölkerung zusammenziehen würde, wäre das so gut wie nichts. Es wäre für Gott ein Klacks, die auszumerzen, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt rechne, China, die haben ja eine extrem riesige Armee. Wenn ich rechne, Russland, weiß ich zum Beispiel, die haben 2 Millionen Soldaten, die kampfbereit stehen würden. Das heißt, die paar Soldaten, was die nach in die Ukraine geschickt haben, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn die wollten, hätten die mit 2 Millionen Menschen da reingehen können, dann wäre innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten wäre das Ding erledigt gewesen. Und die hätten nicht einmal Soldaten gebraucht, die haben Waffen. Aber wenn du diese Soldaten rechnest, 2 Millionen, die Amis haben auch, was weiß ich, wie viele Millionen Soldaten. Die Chinesen. Und rechne diese ganzen Soldaten zusammen. Und im Vergleich dazu, das ist nicht wie nichts vor der Armee, die Gott hat. Es gibt ein Beispiel aus dem Alten Testament, das ich ganz kurz erwähnen möchte, und zwar Josaphat, ein König, der Gott gefolgt ist, der Gott lieb gehabt hat und der ja einfach gottesfürchtig war. Und dann stand plötzlich vor seiner Stadt ein riesengroßes Heer. Und er hat nicht gewusst, wie gehe ich damit um. So, und dann hat er einen Propheten gefragt, er soll Gott befragen, was sollen wir tun? Und Gott hat dann dem Propheten geantwortet und sagt, ja, macht ganz einfach. Ihr zieht morgen raus, ja, nicht mit einer riesengroßen Armee, die haben sie auch gehabt, klar, aber ihr habt eine ganze Anzahl von Musikern, die in die Trompete posaunen und blasen. Und so marschiert ihr los. Eigentlich, wenn man sich's bedenkt, das ist doch irre. Die blasen in die Trompete und dann, also was soll das bringen, ja? Dass die dann losmarschieren und einfach mit Musik da in den Krieg ziehen. Okay, aber sie haben es getan, weil sie Gott gehorsam sein wollten. Und interessanterweise, als die dann dorthin kamen, waren die alle tot. Dann ging, und so heißt es dann im Alten Testament, da ging ein Engel des Herrn durch und hat das ganze Kriegsvolk umgebracht. Die waren alle weg. Die sind dann nur noch hingekommen und haben im Grunde immer die Beute eingesammelt. Und das wollte Gott einfach damit deutlich machen. Ich bin der Herr der Herrscher. Und wenn ein Engel es schafft, eine ganze Armee zu schlagen, was schafft dann eine Armee, die Gott an Engeln zur Verfügung hat? Es ist unvorstellbar. Und im Grunde genommen macht er damit nur deutlich, dass er die Macht hat, seine Befehle, die er gibt, auch durchzuziehen und umzusetzen. Wie gesagt, die Israeliten, die versuchten zu kalkulieren, es ist eigentlich egal, welches Opfer das wir bringen. Der Rauch riecht genauso wie der, ob das jetzt das Tier jetzt makellos oder nicht makellos ist. Die Asche sieht am Ende genauso aus. Es schmeckt auch gleich. Das heißt, wenn Freunde kommen, die man zu dem Essen dann einlädt, ja, die schmecken keinen Unterschied, ob das jetzt blind war oder nicht blind war. Und es merkt am Ende keiner. Und dann gingen sie auch noch da aus und Gott merkt es auch nicht. Aber da haben sie sich eben geirrt. Die Israeliten, sie gaben Gott die Reste. Sie gaben Lahmes, Krankes, Blindes, fehlerhafte Tiere. Und das war vor allem, das sollte man auch bedenken, es war eine freiwillige Opfergabe. Es war freiwillig, sie mussten es nicht geben. Ja? Und dann machen sie auch wieder nicht das, was Gott von ihnen verlangt. Oder sie hätten es gar nicht gegeben. Die Frage ist dann, wie steht es mit dir und mit mir? Gibst du Gott das Beste? Das Beste deiner Zeit? Wenn ich jetzt meine Bibellese mache, meine tägliche Bibellese, dann ist es bei mir meistens so, wenn ich es in der Früh mache, da hat es wenig Wert, weil ich fange an zu lesen und dann penne ich weg. Schlafe ich einfach ein. Also ist es nicht die beste Zeit, die ich da investieren kann in das Lesen von unserem Wort Gottes. Ja, also, was mache ich? Dann gehe ich halt irgendwann tagsüber, wenn ich weiß, da bin ich viel konzentrierter, dann gehe ich dran. Als ich damals, während der Bibelschulzeit, da gab es da noch gewisse Regeln. Und da hatte ich, und da war eben um, ich glaube, 5:30, Viertel vor 6 war, glaube ich, Aufstehzeit. Und 6:30 sollten wir, oder 6:45, glaube ich, sollten wir dann dort sitzen und die Bibel lesen. Ich bin regelmäßig eingeschlafen. War für mich einfach schrecklich, aber es war halt vom Plan her, von dem, sagen wir, Tagesablaufplan, war das halt so vorgesehen. Aber es war eigentlich die schlechteste Zeit. Aber Gott möchte ja die beste Zeit. Ja, es gibt natürlich schon Leute, die der Wecker schellt und dann springen die aus dem Bett, stehen da und dann sind die wirklich wach. Und die sagen, ja, was kann ich jetzt machen? Das ist so. Aber es gibt andere, die, so wie ich, die stehen dann auf und dann brauchen erst eine gewisse Zeit, bis sie ihre Gedanken sammeln, bis sie irgendwie klarkommen. Ja, und dann das Arbeiten anfangen können. Aber wichtig ist es, dass man die Zeit, die beste Zeit des Tages dafür hernimmt, um Gottes Wort einfach zu lesen. Wie schaut's mit unseren Gütern aus? Ja, gebe ich da auch das Beste oder Schlechteste? Ich kann euch sagen, ich habe es erlebt bei uns auch in Rothenburg in der Gemeinde. Da haben irgendwelche Leute ihren Geschirrschrank ausgeräumt. Die haben sich irgendwelche neuen Sachen gekauft und dann haben die halt gedacht gehabt, das alte Gelump, das ist für die Gemeinde gut genug. Entschuldigung, wenn das so Sache, aber es ist echt so. Ich denke, was soll denn das? Dann hast du dann irgendwann ein Sammelsurium von irgendwelchen Tellern und Tassen. Beim einen sind Blümchen drauf, beim anderen ein Goldrand. Beim nächsten ist dann, was weiß ich, ist dann irgendwelche komischen Muster drauf. Und dann hast du da ein Sammelsurium an unterschiedlichem Zeug. Es ist einfach gruselig. Ehrlich. Weißt, und da gibt es Leute, die denken, ja, das ist für die Gemeinde genau richtig. Also ich muss ehrlich sagen, da kaufe ich lieber irgendwas Billiges. Sag ich, also günstiges, billig ist ja nicht immer, sondern auch aus der Ikea kriegst du auch wirklich teilweise richtig schöne Sachen, einheitlich und zu einem vernünftigen Preis. Ja? Anstatt, dass ich das ganze alte Zeug, was ich nicht mehr brauche daheim, weil ich mir jetzt halt was Neues kaufe, einfach in die Gemeinde gebe. Der Nächste bringt irgendwas anderes, der Übernächste wieder was anderes und hast du ein Chaos an Zeug. Also es ist einfach fürchterlich. So, gibt's. Oder ich habe es zum Beispiel auch erlebt, dass das hat einer mir dann irgendwann gesagt, ja, er so am Ende des Monats schaut er, was auf dem Konto noch ist und dann überweist er halt das Geld an die Gemeinde oder steckt es in einen Klingelbeutel, also in die Kasse. Ja, ja jetzt wenn so viele Ausgaben da waren, ist am Ende nichts mehr übrig, ist auch für Gott nichts mehr da. Schlecht. Ich habe einfach die Gewohnheit gehabt, ich habe einen Dauerauftrag gemacht gehabt, das Geld ging einfach weg und dann war es weg und dann ist er Ruhe gewesen. Da habe ich gar nicht dran denken müssen, ja, Ding und überlegen müssen, weil bei uns war es auch manches Mal so, dass einfach am Monatsende fast nichts mehr da war. So, und wenn du dann da davon ausgehst, ja, dann kriegt halt Gott nur so die Überbleibsel, den Rest, der halt noch da ist. Ja? Oder Leben. Wie schaut es mit deinem Leben aus, mit deinem Dienst? Gibst du da Gott auch nur die Reste? Du gehst mit Frau, Familie, keine Ahnung, gehst hin zum Essen, du machst dies, machst jenes, arbeitest im Garten und wenn es darum geht, dich in der Gemeinde einzusetzen, naja, ich habe keine Zeit. Ich kann nicht. Ja? Das war auch bei uns in Rothenburg damals, war ein jung verheiratetes Ehepaar und dann hat eine ältere, so alt war die auch noch nicht, eine Frau aus der Gemeinde gesagt, ja, du könntest doch, also die Ursula, also so heißt die Frau, helf mir halt da Gemeindeputz machen, ne? Und dann kam der Mann zu ihr und hat gesagt, nö, das macht sie nicht. Also kam dann zu der Schwester aus der Gemeinde, nee, wir sind jetzt erst frisch verheiratet, wir haben so das sogenannte Sabbatjahr, da läuft gar nichts. Ja, im Alten Testament war das so, dass eben nach der Heirat ein Jahr lang quasi sowas wie ein Sabbatjahr war, Meister ausgeschlossen gewesen von allen anderen Aufgaben. Schon, aber das war dann grundsätzlich so. Die haben viele, viele Sachen gemacht. Der hat auch nebenbei gearbeitet, aber in der Gemeinde aktiv war er gar nicht oder fast nicht. Und da ist halt auch, ich habe Zeit, ich habe Geld, ich habe ja einfach Dinge, also Arbeitskraft, die ich einsetzen kann, die Gott auch will, dass ich die einsetze in der Gemeinde. Ja? Denn die Gemeinde lebt von Menschen, die einfach ihre Gaben, ihre Fähigkeiten an der einen oder anderen Stelle einfach mit einsetzen. Und wenn ich das nicht tue, dann entziehe ich der Gemeinde Dinge, die Gott einfach möchte, dass man sie der Gemeinde gibt. Gibst du Gott das Beste oder gibst du ihm nur die Reste? Und die Frage, die sollten wir uns immer und immer wieder stellen. Die Frage ist dann auch noch, Gott, gibt er uns das Beste? Und wenn ja, inwiefern? Habt ihr eine Vorstellung, wo Gott uns das Beste gibt?
Sein Sohn.
Genau. Jesus. Es war das Beste, das Gott zur Verfügung hatte. Und es war das Einzigste, was auch wirklich dazu beigetragen hat, dass unsere Sünde auch wirklich verschwindet für immer und für ewig. Da, dieses Kreuz. Dieses Kreuz ist es, was Gott uns als Bestes gegeben hat. Seinen Sohn hat er dorthin nageln lassen, hat ihn ja sterben lassen, sein Blut vergießen lassen für uns. Das war sein Bestes. Er hat für uns sein Bestes getan. Und es gibt im Alten Testament, also weiß nicht, ob ihr euch an ein paar Situationen erinnern könnt, die uns ein Beispiel geben dafür, dass sie Gottes Beste gegeben haben. Genau, ich habe mir das gedacht. Habt ihr da eine Vorstellung, wer Gott das Beste gegeben hat? Irgendein Beispiel aus dem Alten Testament? Also mir sind jetzt eigentlich... Abraham ist einer davon, sehr gut. Also er war bereit, gehorsam zu sein und hätte seinen Sohn geopfert. Und dann gab es noch eine zweite Person, das ist mir auch erst während, indem ich die Predigt vorbereitet habe, aufgefallen. Hanna. Ihr müsst euch vorstellen, Hanna war verheiratet mit Eliakim. Und dann, die gingen jedes Jahr hoch zum Tempel oder in die Stiftshütte damals und haben geopfert. Und die war kinderlos. Aber die Penina, glaube ich, hat sie geheißen, die zweite Frau, die hatte Kinder. Und die hat die immer so richtig aufgezogen, so gestichelt. Ha, schau her, Gott hat mich bedacht, ja, und du bist kinderlos, aber ich habe Kinder. Und die hat extrem gelitten drunter. Und da ging sie zu dem Tempel und hat einfach in ihrem Herzen gebetet, hat ihre Lippen bewegt. Und der Eli, der sieht es und denkt, die ist da besoffen. Was jetzt? Die hockt hier im Tempel und also betrunken und quatscht irgendwas. Und hat sie darauf angesprochen und da sagt sie, nein, ich bin nicht betrunken. Mein Herz ist zutiefst betrübt. Ja, und ich habe im Stillen einfach zu Gott gebetet, habe ihm mein Herz ausgeschüttet und ihm einfach mein Herzeleid geklagt. Und dann hat er Eli gesagt gehabt, dein Wunsch soll dir erfüllt werden. Und dann hat sie, und sie hat auch Gott ein Gelübde gegeben, sollte Gott ihr einen Sohn schenken, dann ist er Gott geweiht. Das heißt, sie wird ihn Gott zur Verfügung stellen. Und dann war es so, kam das wirklich, sie hat ein Kind gekriegt, den Samuel. Und als er dann entwöhnt war, das kann ungefähr mit 3 oder 5 Jahren gewesen sein damals, also das heißt, sie haben die ja sehr, sehr lange gestillt und dann noch eine gewisse Zeit im Haus gehabt. Und dann hat sie ihn zu der Stiftshütte gebracht und hat diesen Samuel, diesen jungen Burschen, dem Eli übergeben und hat ihm Gott geweiht, hat ihm Gott zur Verfügung gestellt. Sie hat das Beste, was Gott ihr je gegeben hat, das Einzige und Beste, hat sie ihm wieder zurückgegeben. Ist das nicht gewaltig? Hey, wo ich das gestern so gelesen habe, ich war so begeistert. Ja? Und was ist danach passiert? Das müsst ihr euch vorstellen. Gott hat diese Frau dann noch gesegnet. Sie hat dann noch 3 Jungs gekriegt, also 3 Buben oder halt Männer und 3 Mädchen. Also sie hat dann noch 5 Kinder danach bekommen. Ja, und da sieht man auch, Gott segnet Gehorsam. Ja, und Gott hat in Jesus uns auch das Beste gegeben, was er uns geben konnte. Und wir können nichts dazu tun. Niemand von uns kann irgendwas machen, um irgendwie in den Himmel zu kommen. Kein Mensch. Egal, was wir machen. Ich muss einfach nur zu diesem Kreuz gehen. Meine Sünden vor diesem Kreuz niederlegen. Und Jesus bitten, dass er in mein Herz kommt und mein Leben ja einfach bestimmt. Mehr muss ich nicht machen. Und er wird es tun. Und dann kann ich mir zu 100% sicher sein, werde ich auch in die Ewigkeit zu Gott gehen, werde ich ewiges Leben bekommen. Gott gab sein Bestes und erwartet von uns auch, dass wir ihm unser Bestes geben. Ich möchte jetzt noch ein Beispiel sagen und dann möchte ich aber auch langsam Schluss machen. Ein Beispiel, wo das mich echt geschockt hat damals, als ich das gehört habe, hat eine Bibelschulmitarbeiterin erzählt, die war auf den Philippinen als Missionarin. Und dann hat sie eines Tages ein Päckchen gekriegt und hat sich darüber gefreut, dass sie ein Päckle bekommt. Aber die Freude war eigentlich nur von relativ kurzer Dauer, denn als sie das Päckchen aufgemacht hat, waren dort benutzte Teebeutel drin. Ich habe gedacht, ich war geschockt. Ich habe gedacht, wie gibt es das, dass Menschen ja sich so verhalten? Ja, die haben im Grunde genommen den Tee genossen, haben den aufgebrüht und der Rest war für die Missionare gerade gut genug. Ich habe ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, dass ich es so sage, aber ich habe für mich gedacht, diese Leute sind gestört. Wie kann jemand sich so verhalten? Da geht ein Missionar, der lässt hier alles hinter sich stehen und liegen, macht sich auf den Weg, weil er sagt, ich möchte Gott gehorsam sein und Menschen von Jesus erzählen. Und dann fällt es Leuten ein her und gehen her und schicken denen benutzte Teebeutel. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab, wo ich das gehört habe. Es ist einfach fürchterlich. So geht man nicht mit Menschen um, das hätten sie lieber gar nichts geschickt. Ich habe aber dann von der Matthäusgemeinde aus Bremen gehört, die sind doch ganz anders vorgegangen. Da wenn der Missionar von Missionsfeld zurückkam, dann hat es geheißen, da ist irgendjemand bestimmt worden, du kriegst von mir unser Geld Und du gehst mit dem Missionar erst einmal in die Stadt, einkaufen, neue Klamotten, neue Schuhe, keine Ahnung. Die wird erstmal richtig, wie man so schön sagt, ausstaffiert. Also eingekleidet, neu eingekleidet. Weil die einfach gesagt haben, dieser Missionar, der kommt jetzt vom Missionsfeld, ist ein Repräsentant, auch von Gott und für das, was er dort getan hat. Also, dann hat er auch anständig vor den Menschen, denen er von dem erzählt, auch zu erscheinen. Genial. Ich war begeistert, wo ich das gehört habe. Ja? Also es gibt zwei Beispiele. Die haben wirklich das Beste für die Missionare übrig gehabt und die anderen haben denen, die nur mit dem Rest, auf Deutsch gesagt, abgespeist. Gott will, dass wir unser Bestes geben. Denn er hat uns auch das Beste gegeben. Es gibt manche, die halten Gott im Grunde genommen wie so einen Hofhund. Hund ist bekannt. Also nicht so einen kleinen Hund, wie du jetzt hast, Sina, ne? Sondern schon so, ne? Was mache ich mit so einem Hund? Ja, warum habe ich überhaupt so einen Hund? Einmal, er beschützt mich. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt so einen Kalb da habe, ja, der kann schon, wenn jetzt mich einer angreift, der kann sich schon zur Wehr setzen. Er gibt mir ein gutes Gefühl der Sicherheit. Ja, habe ich. Wenn ich jetzt so einen Hund habe, der mich beschützt, dann habe ich ein Gefühl der Sicherheit. Er schenkt mir ein gutes Gefühl, genau. Und er ist da, wenn ich ihn brauche. Und interessanter ist, viele denken, dass Gott so ist. Die halten Gott so wie so ein Hofhund, ja. Er beschützt mich, ja, er gibt mir ein tolles Gefühl und so weiter. Und als Dank dafür, was kriegt der Hund? Die Reste, genau, er kriegt die Reste. So. Und ich habe mir da, während ich mich jetzt die Predigt vor mir hatte, gedacht, jetzt stell dir vor, ich habe so einen Hund, habe ich nicht, ne? Und ich habe mir jetzt so ein richtig schönes T-Bone Steak gekauft, gebraten und, oh. Also mir würde das mit Sicherheit nicht passieren, dass ich dem Hund mein T-Bone Steak gebe. Definitiv nicht. Ja? Sondern der würde von mir die Reste, vielleicht das Fett, was noch übrig ist, vielleicht wenn ein Knochen noch da ist, das würde der kriegen, aber doch nicht das T-Bone Steak. Und genauso gehen Menschen mit Gott um. Die wollen, dass Gott sie beschützt, die wollen ein gutes Gefühl haben und am Schluss schmeißen sie ihm die Reste hin und denken, ja, das ist alles noch okay. Aber Gott ist nicht so und so sollen wir auch mit Gott nicht umgehen. Und Gott will auch nicht, dass wir so mit ihm umgehen, sondern er will unser Bestes und nicht unsere Reste. Genau. Ich möchte jetzt dann einfach auch zum Schluss kommen, weil ich glaube, das ist jetzt schon lang genug ist, dass ihr zugehört habt. Aber wie gesagt, ich möchte einfach noch ganz kurz eben darauf eingehen, dass Gott, es ist extrem wichtig, dass wir ihm den nötigen Respekt zeigen, dass wir seine Gebote, die er uns gegeben hat, dass wir die einhalten. Und dann können wir auch sicher sein, dann dürfen wir auch Gottes Segen in unterschiedlichster Form auch erfahren. Lasst uns da einfach darauf achten, dass wir Gott das Beste geben und er ja dann einfach auch allen Grund hat, uns mit Segen zu überschütten. Amen.